Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Funkamateure und Technikinteressierte. Wieder mal heißt es Sender angeschaltet für Radio DARC. Hier bei uns dreht sich alles um die spannende Welt der Technik. Ich bin Cordy Farren und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Heute ist es das 470. Mal, dass wir für Sie da sein dürfen. Haben Sie schon einmal den Namen David Lennox Mills gehört? Ich vermute mal stark, nein. Aber das, was der amerikanische Funkamateur, Informatiker und Wissenschaftler für die Menschheit entwickelt hat, ist bahnbrechend. Jeder von uns verwendet es, millionenfach und jeden Tag. Mills nämlich ist der Erfinder des NTP-Protokolls. Mit diesem wird auf jeden PC, jeden Laptop und Smartphone die exakte Atomzeit synchronisiert. Mehr davon gleich. Ja, die genaue Zeit und wie man sie übermittelt, ist heute das große Motto dieser Sendung. Und da müssen wir natürlich auch mit einem Zeitsong starten. Hier ist Cyndi Lauper mit Time After Time.
You said go slow. Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Bundesnetzagentur sanktioniert Millionen von Produkten. Störungen im 30 Meter Amateurfunkband sind beseitigt. Schluss, aus, letzte Bundesländer schalten analoges Kabel ab und japanische Weltraummission bringt Amateurfunkbarke auf den Mond. Die Bundesnetzagentur sanktionierte 2023 im Online- und stationären Handel wieder über 8.100 unterschiedliche Gerätetypen, was einer Gesamtstückzahl von mehr als 73 Millionen entspricht. Diese Produkte erfüllten nicht die gesetzlichen Anforderungen und wiesen zum Teil erhebliche Mängel auf. 2022 waren noch über 8.200 Gerätetypen mit einer Gesamtstückzahl von 16 Millionen betroffen. Im letzten Jahr nun fast das Fünffache. Die Bilanz von unzureichenden Elektrogeräten im Handel ist verheerend. Ein explosionsartiger Anstieg in einem einzigen Jahr. Der Elektronikmarkt wird geradezu von mangelhaften bis gefährlichen Billigstprodukten überschwemmt. Geräte mit formalen Mängeln dürfen in Deutschland wie auch in der gesamten EU nicht angeboten werden. Das sind zum Beispiel fehlende Angaben zum verantwortlichen Wirtschaftsakteur in der EU sowie fehlende CE-Kennzeichnungen. Ein weiterer Fokus der Online-Marktüberwachung war die Überprüfung von Handsendern und Funkfernbedienungen. Dabei wurden rund 1 Million Angebote von Funksendern gesperrt, da sie in einem sicherheitsrelevanten militärischen Frequenzbereich arbeiten. Im deutschen Einzelhandel prüfte die Bundesnetzagentur knapp 3000 Gerätetypen. Dabei wurden insgesamt 31 Vertriebsverbote erlassen und 1006 Aufforderungen zur Mängelbehebung für nicht konforme Produkte ausgesprochen. Das betraf eine Stückzahl von über 8 Millionen Geräten. Auffällig wurden unter anderem auch viele Wechselrichter für sogenannte Balkonkraftwerke, die sowohl formale als auch messtechnische Mängel mit teils hohem Risiko aufwiesen. Die Verwendung von nicht konformen Wechselrichtern kann zu Störungen in Frequenzbereichen führen, die von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten genutzt werden. Weiterhin überprüfte die Bundesnetzagentur smarte, funkgesteuerte Steckdosen, bei denen möglicherweise Gefahr für Leib und Leben aufgrund eines elektrischen Schlags an stromführenden Teilen besteht. Im Jahr 2023 wurden der Bundesnetzagentur mehr als 5.100 verdächtige Warensendungen gemeldet. Davon waren rund 92% auffällig und erhielten keine Freigabe für den europäischen Markt. Von der Einfuhrsperre waren mehr als 860.000 Produkte betroffen. Weitere Informationen zur Marktüberwachung der Bundesnetzagentur sowie eine ausführliche Statistik aus dem Jahr 2023 finden Sie im Internet unter folgender Adresse: www.bundesnetzagentur.de Marktüberwachung, Überwachung mit UE. Der religiöse Rundfunksender Trans World Radio betreibt auf der Insel Guam östlich der Philippinen eine Kurzwellenrundfunkstation. Über mehrere Monate hinweg verursachte dort ein Sender, welcher auf den Frequenzen 9900 und 9910 kHz zum Einsatz kommt, deutliche Störungen im 30 Meter Amateurfunkband. Betroffen war vor allem der Bereich von 10120 bis 10140 kHz. Die Bandwacht des DARC wandte sich nach umfangreichen Recherchen und Messungen am 25. November 2023 an die Bundesnetzagentur mit der Bitte um behördliche Unterstützung. Parallel dazu informierte der Verein auf verschiedenen Wegen den Senderbetreiber direkt, um ihn auf einen Defekt an seiner Anlage aufmerksam zu machen. Dies hatte durchaus Erfolg. Am 4. Januar waren die Störungen plötzlich nicht mehr festzustellen. Wir hoffen, dass man auf Guam eine nachhaltige Lösung gefunden hat und die Interferenzen nicht erneut auftreten. Sollte dies in Zukunft dennoch der Fall sein, freut sich der DARC auf Störmeldungen und wird den Fall erneut bearbeiten. Schluss, aus, vorbei. Seit Mitte Januar wird auch in den letzten drei Bundesländern der analoge Radioempfang über Kabel abgeschaltet. Das teilt der Kabelnetzbetreiber Vodafone auf seiner Webseite mit. Damit ist das gute alte Dampfradio nun endgültig Geschichte, zumindest was dessen Verbreitung über Kabel angeht. Über Antenne aber wird nach wie vor analog gesendet. So ging das. Ein Ende des Kabels in die Antennensteckdose stecken und das andere Ende an die Antennenbuchse am Radiogerät. Mehr war nicht nötig, um über die HiFi-Anlage Dutzende von UKW-Sendern zu empfangen. Für die meisten Bundesbürger ist das schon seit Jahren vorbei und in diesen Tagen schaltet der letzte Kabelnetzbetreiber auch in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg die Übertragung des analogen Radiosignals ab. Der Schritt ist nach Angaben von Vodafone nötig, weil die analoge Übertragung übers Kabel zu viel Platz braucht. Die Radiosignale werden nun platzsparend digital übertragen, als Strom von Zahlenwerten, die mit einem Chip wieder in elektroakustische Signale für die Lautsprecher umgewandelt werden. Dadurch steigt auch angeblich die Klangqualität. Und Kunden, die das Internet über Kabel nutzen, können durch die Abschaltung Daten schneller hochladen. Wichtig etwa bei Videokonferenzen im Homeoffice. Denn auch bei der terrestrischen Verbreitung von Radio und Fernsehen ist die digitale Übertragung immer mehr Standard. 86% der Menschen in Deutschland können das DAB Plus Digitalradio bereits über eine kleine Zimmerantenne empfangen und auch das Digitalfernsehen, DVB-T, ist praktisch flächendeckend verfügbar. Im ersten Halbjahr 2023 wurden erstmals mehr Digitalradios als analoge Geräte verkauft. Der Rundfunk über Ultrakurzwelle, einer Technik aus den 1950er Jahren, ist zwar inzwischen ebenfalls technisch überholt, ineffektiv und teuer, erweist sich aber als sehr zählebig. Solange viele Hörer noch analogen Empfang über UKW nutzen, gibt es politische und gesellschaftliche Widerstände, auch diesen Verbreitungsweg zu digitalisieren. Einen endgültigen Termin für die Abschaltung des UKW-Rundfunks gibt es dementsprechend noch nicht. Vor wenigen Tagen landete die japanische Raumfahrtagentur JAXA eine Mondmission namens SLIM. An Bord befindet sich ein Amateurfunksender, der jetzt auf dem Mond ist. Das ist eine Barke, die Telemetriedaten übermittelt. Sie arbeitet unter dem Rufzeichen Julia Sierra 1 Yankee Mike Golf auf der Frequenz 437,41 MHz. Die Sendeleistung beträgt 1 Watt. Die am 6. September 2023 mit dem Röntgenteleskop XRISM gestartete japanische Mondmission setzte am 19. Januar eine 700 Kilogramm schwere Sonde auf unserem Trabanten ab. Allerdings steht sie etwas schief, sodass die Solarzellen zu wenig Strom liefern, was zu Beeinträchtigungen in der Funktion führt. Mehrmals wurde SLIM abgeschaltet, um Strom zu sparen. Der spanische Funkamateur Daniel Esteves Echo Alpha 4 Golf Papa stellte die Methode und die Aktionsergebnisse für die Demodulation des Morsecodes aus der von der Mondoberfläche sendenden Amateurfunkbarke vor. Leider war der Sender wegen des geringen Energiebudgets bisher nur kurzzeitig aktiv. Das Kommandoteam wartet darauf, dass ausreichend Sonnenlicht auf die Solarzellen fällt. Das soll voraussichtlich am 15. Februar der Fall sein. Im Gegensatz zum Erde-Mond-Erde-Betrieb, der auf passiven Signalreflexionen an der Mondoberfläche basiert, handelt es sich hier um einen aktiven Sender auf der Mondoberfläche selbst, der deutlich leichter zu empfangen ist. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Unser Hörer Michael Delta Lima 8 Sierra Delta Juliet aus Murr, nähe Stuttgart, schreibt uns wie folgt. Macht bitte weiter so mit eurem Programm. Es ist, wie schon öfter geschrieben, fester Teil meines Sonntagmorgens. Falls es reinpasst, würde ich mir einen Uralttitel von Jimi Hendrix wünschen, und zwar All Along the Watchtower. Passt ja ein wenig zu Türmen und vor allem zu Funktürmen. Ja, Michael, da hast du recht mit den Funktürmen. Und Jimi Hendrix ist sowieso immer eine gute Wahl. Bitte sehr, hier ist dein Musikwunsch. Thank you.
must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle 6070 kHz. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
Kalenderblatt. Aktuelle Veranstaltungshinweise für Funkamateure.
Am 17. Februar findet von 9 bis 17 Uhr die 44. Gigahertz-Tagung in der Volkshochschule Dorsten statt. Und zwar im Bildungszentrum Maria Lindenhof. Auf dem Programm stehen unter anderem folgende Themen: Verleihung der DARC-UKW-Contest-Pokale an die Gewinner 2023. PFAS oder das Ende der Leiterplatten. ein neuer PLL-gelockter OXO. AirScout Goes Web und WTKST-Client für die erfolgreiche Einbindung im Contest. Das vollständige Vortragsprogramm ist auf der Veranstaltungswebseite nebst weiteren Informationen zur Tagung veröffentlicht. Der große Funktag in Kassel wirft auch bereits seine Schatten voraus. Nur noch 2,5 Monate müssen sich die Funkfans gedulden, dann ist es soweit. Am 27. April von 9 bis 16 Uhr werden rund 3000 Besucher aus dem In- und Ausland in den Messehallen von Kassel erwartet. Private Aussteller für den 6. Funktag können sich ab sofort für den Flohmarkt anmelden. Das geht in diesem Jahr ausschließlich online. Der Flohmarktbereich umfasst 160 Tische. Über die DARC-Webseite können Sie Ihre Standwünsche direkt online reservieren. Die gewünschten Flohmarkttische sind aus einem virtuellen Sitzplan auswählbar. Merken Sie sich unbedingt schon mal den Termin vor, es wird bestimmt spannend. Auf zum 6. Funktag des DARC am 27. April in Kassel. Wie stolz waren wir in unserer Jugendzeit in den 60er oder 70er Jahren auf ein Tonband oder einen Kassettenrekorder. Ganz toll war ja auch ein Radio mit Kassettendeck. Damals, in der guten alten Zeit, war es ein Privileg, wenn man eine Stereoanlage mit entsprechenden Zusatzgeräten hatte. Ein Fachvortrag am Sonntag, den 18. Februar 2024 im Radio- und Telefonmuseum Wertingen wird darüber Aufschlüsse geben. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr MEZ in der Fehrestraße 1 in 86637 Wertingen, etwa 25 Kilometer nördlich von Augsburg. Reinhold Meyer aus Deiningen war schon in seiner Kindheit vom Tonband begeistert. Es wurde sein Hobby. Meyer hat im Radio- und Telefonmuseum Wertingen eine ganz umfangreiche Tonbandsammlung zusammengestellt. Hier präsentiert und erklärt er jeden dritten Sonntag im Monat an den Öffnungstagen jedem Interessierten die Funktion und die Unterschiede sowie die Sonderheiten der einzelnen Tonbänder. Aber noch viele andere technische Raritäten finden sich in diesem Raum. In seinem Vortrag am 18. Februar stellt Meyer die Geschichte des Tonbandes und die Funktionsweise lebendig dar. Das Radio- und Telefonmuseum ist jeden dritten Sonntag des Monats von 14 bis 17 Uhr geöffnet. In 7 Räumen werden ca. 600 Grammulas, Grammophone, Radiodetektoren, Röhrenradios, Musikfernsehtruhen, Tonbänder, Musikboxen und vieles mehr präsentiert. Weitere Info unter www.radiomuseum-wertingen.de. Ja, im Rundfunkmuseum in Wertingen kann man so manch tolle alte Radiotechnik bestaunen. Die ist härter und zäher als der Rest. Und das noch Jahrzehnte nach Produktion. Tougher than the rest, kann man da nur sagen. Und das kommt jetzt musikalisch vom Boss. Und das ist natürlich Bruce Springsteen. Maybe your other boyfriends
wouldn't pass the test. But if you're rough and ready for love, honey, I'm tougher than the
Der Deutsche Amateur-Radio-Club sendet jede Woche ein spannendes Technikmagazin auf seinen fröhlichen Kurzwellen 6070 und 9670 kHz über die Sendepartner Channel 292 in Ingolstadt und der österreichischen Rundfunksender GmbH in Wien. DX-Meldungen, Reportagen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Das alles gibt es hier, exklusiv in der weltweit einzigen Spezialsendung für Funkamateure und Kurzwellenhörer. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz für Ihren Standort.
DARC Radio, your favorite station.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Liebe DXer und Funkamateure, haben Sie schon einmal den Namen David Lennox Mills gehört? Ich vermute mal stark nein. Und auch wenn ich Ihnen sage, dass der Informatiker zuletzt wohnhaft in Newark, Delaware, USA, Funkamateur war mit dem Rufzeichen Whiskey 3 Charlie Hotel Foxtrot, auch dann werden vermutlich nur wenige mit diesem Namen etwas anfangen können. Schade und eigenartig. David Mills, auch Dave genannt, war nämlich Schöpfer einer Erfindung, die Sie alle nutzen, liebe Hörerinnen und Hörer. Millionenfach, nein, ich übertreibe nicht, milliardenfach und das an jedem einzelnen Tag. Es handelt sich um das sogenannte NTP-Protokoll, zu Deutsch Network Time Protocol, das die Zeit in Computern, Netzwerken und Smartphones auf Millisekunden genau mit Atomuhren synchronisiert. Ohne das NTP-Protokoll, das für gewöhnlich den UDP-Port 123 verwendet, wäre im Netz vieles nicht denkbar. NTP findet sich auf jedem PC, jedem Laptop, Server und auch in jedem Smartphone. Und mit ihm kann man immer die exakte Atomzeit auf dem Display ablesen. Dennoch seltsam, dass kaum jemand den Namen hinter einer so bedeutenden Erfindung kennt. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der Funkamateur und Tüftler am 17. Januar im Alter von 85 Jahren verstorben. Niemand Geringeres als der Internetpionier Windsurf selbst teilte der Welt die traurige Botschaft mit, die er zuvor von Mills Tochter erhalten hatte. Daher möchte ich Ihnen heute zum Tod von Dave Mills noch einmal sein Lebenswerk und seine Erfindung vor Augen führen, ohne die unser heutiger Alltag so nicht denkbar wäre. David L. Mills, geboren 1938 in Oakland, Kalifornien, studierte Informatik und promovierte 1971. Über ihn ist überliefert, dass er exzentrisch war und ein passionierter Bastler. Das ist natürlich typisch für alle Funkamateure, die basteln und tüfteln ständig an irgendwas herum. Er hielt das US-Rufzeichen Whiskey 3 Charlie Hotel Foxtrot und war auf der Kurzwelle recht aktiv. Einst stand in einem Porträtartikel der New York Times, dass er auch eigensinnig und abweisend sein konnte, also genau jene Mischung, die vielen Pionieren der Technik innewohnt. In seiner ersten wissenschaftlichen Lehrtätigkeit in Edinburgh entwickelte Mills zunächst Programme zur Entschlüsselung von über Kurzwelle übertragene Telegrafiesignalen. Man merkt schon, die Nähe zum Amateurfunk hat ihn irgendwie immer inspiriert. Auch untersuchte er detailliert, wie die angezeigten Zeiten von stromnetzgespeisten Uhren voneinander abweichen, abhängig von der Art der Stromerzeugung. Später wechselte Mills an die University of Maryland. Dort verwehrte man ihm aber eine Festanstellung in einer akademischen Position. Daraufhin begann er eine Tätigkeit bei COMSAT, einem Anbieter für Satellitenkommunikation. Dort bekam er Zugriff auf die Arbeiten innerhalb des ARPANET, dem Vorläufer des modernen Internets. In diesen frühen Tagen des Internets erkannte David Mills bereits die Notwendigkeit, genaue Zeitinformationen über verteilte Computernetzwerke zu synchronisieren. Spätestens mit der zunehmenden Vernetzung von Computern und dem ARPANET als Vorläufer des Internets wurden Zeitunterschiede zu einem Problem. Schließlich lassen sich Datenintegrität, Finanztransaktionen, Protokolle und mehr schwerlich verwenden, wenn die Uhren nach dem Mond gehen. 1977 begann er daher, konkret an diesem Zeitproblem zu arbeiten und entwickelte schließlich in den 80er Jahren das bis heute bekannte NTP-Protokoll. Es ermöglicht die genaue Synchronisation von Uhren über das Internet. Die zentrale Herausforderung für den NTP-Erfinder war, vereinfacht gesagt, die Wegstrecke und die Verzögerung, die ein Zeitdatenpaket vom NTP-Server zum Client benötigt, so dass die zu synchronisierende Uhr möglichst exakt die Zeit des Senders übernimmt. Und wie kann das geschehen? Die Übertragungszeit der Zeitinformation wird mit einem Messverfahren ermittelt und dann mit einem stochastischen Verfahren kompensiert. Dies bezeichnet man als den sogenannten Berkeley-Algorithmus. Grundlage hierfür ist der sogenannte Ping. Wenn man einen Server anpingt, liefert er ein Kontrollpaket zurück und auch eine Laufzeit, die dieses bei seinem Weg durch das Internet benötigt hat. In der Regel sind das einige Millisekunden. Wenn man ein Terminal öffnet und dann den Befehl Ping gefolgt von der IP-Adresse des Zielservers eingibt, dann erhält man das gewünschte Ergebnis. Das ist aber noch nicht alles. Der Funkamateur Mills hat auch am sogenannten File-Transfer-Protokoll oder abgekürzt FTP mitgewirkt. Mit diesem kann man Datenfiles von einem Rechner auf den anderen übertragen. Das wird auch millionenfach jeden Tag verwendet. Wissen Sie, wie diese Sendung, die Sie gerade hören, zu unseren mehr als 40 Sendepartnern und zum Kurzwellensender nach Wien gekommen ist? Erraten, per File-Transfer-Protokoll. Auch da muss man wissen, von wem es eigentlich stammt. Beruflich war Mills zuletzt Professor für Informatik an der Universität von Delaware, bis er im Jahr 2008 in Ruhestand ging. Doch NTP ließ ihn zeitlebens nicht mehr los. Bis zuletzt soll er Ideen entwickelt haben, das Protokoll auf neue Füße zu stellen, während parallel von der Internet Engineering Task Force an der NTP-Version 5 getüftelt wird. Mills war nicht nur ein begnadeter Techniker und Funkamateur, sondern auch ein leidenschaftlicher Verfechter offener Standards. Er wurde für seine Arbeit weiterhin ausgezeichnet. 1999 wurde er Fellow der Association for Computing Machinery und 2002 Mitglied des Institute of Electrical and Electronic Engineers. 2013 erhielt er den III Internet Award für seine bedeutenden Beiträge zu Netzwerkprotokollen und der Entwicklung des Internets. Die Auswirkungen seiner Innovationen sind bis heute enorm, von der Koordination von Finanztransaktionen über die sichere Kommunikation von Satellitensystemen bis hin zur nahtlosen Integration von Computernetzwerken auf globaler Ebene. Auch wären ohne ihn viele Digitalbetriebsarten im Amateurfunk wie FT8 oder JT65 nicht denkbar. Wir haben wieder einen bedeutenden Wissenschaftler und auch Hobbykollegen verloren. Den Vater der Zeit, wie er von vielen Weggefährten respektvoll genannt wurde. Wie es mit NTP weitergeht? Nun, die Zeit wird es zeigen. Only time, kann man da nur sagen. Und das kommt jetzt von der irischen Musikerin Enya. Was sind Normalfrequenz- und Zeitzeichensender eigentlich? Welchem Zweck dienen sie und was gibt es sonst noch? Generell muss man feststellen, dass praktisch alle Normalfrequenzsender eine der ältesten Funkanwendungen überhaupt sind. Da die Frequenz einer Welle und die Zeit unmittelbar miteinander zusammenhängen, ist es natürlich auch naheliegend, hochgenaue Frequenzen für Eichzwecke zu erzeugen und über diese dann ein Zeitsignal zu übertragen. Bemerkenswert ist, dass das Funkmedium schon sehr früh für die Übermittlung von Zeitsignalen diskutiert wurde. Wissen Sie wann? Sie werden es nicht glauben. Es war kein geringerer als Guglielmo Marconi, der Erfinder der drahtlosen Telegrafie. Er hatte bereits um das Jahr 1901 die Idee, Funksignale zur Zeitsynchronisation zu nutzen.
Das war noch lange bevor kommerzielle Funktelegrafie oder gar der Rundfunk wirklich ein Thema wurden. Warum? Es bot sich geradezu an, die für alle Menschen so wichtige Zeit über den Äther zu senden und so in Lichtgeschwindigkeit zu verbreiten. Auch für die Schifffahrt war die Funkverbreitung von Zeitzeichen äußerst wertvoll. Sie konnten damit ihre Chronometer zur Längenbestimmung eichen. Schon im Jahr 1904 wurden deshalb die ersten Zeitsignale für die Schifffahrt aus dem United States Naval Observatory in Washington D.C. übertragen. Ab dem Jahr 1910 wurden Zeitzeichen auch in Europa gefunkt. Das französische Bureau de Longitude strahlte zweimal am Tag entsprechende Zeitsignale über den Eiffelturm in Paris ab. Die Referenzuhr befand sich in dem nahegelegenen Pariser Observatorium und die Wellenlänge der Übertragung lag bei 2000 Metern. Aufgrund dieser langen Frequenz konnten die Zeichen über mehrere tausend Kilometer hinweg empfangen werden, in ganz Europa. So ist aus dieser Zeit bekannt, dass ein Uhrmacher im 1000 Kilometer entfernten Dänemark vor dem Ersten Weltkrieg die Zeitzeichen aus Paris empfing, um seine Uhren zu stellen, mit einem selbstgebauten Empfänger. Das war also gewissermaßen die erste Funkuhr. Demselben Zweck dienten auch die Zeitsignale von Nordreich Radio, die ebenfalls ab 1910 von einer Sendeanlage in der Nähe von Emden abgestrahlt wurden, bis zu deren Ende im Jahr 1997. Hierfür wurde der sogenannte Norddeichgeber verwendet, ein aus einem sogenannten Hipschen Laufwerk entstandenem Gerät. Es war der erste Signalgeber Deutschlands, der nach den Zeitbestimmungen des Marineobservatoriums Wilhelmshaven ausgelöst wurde. Er wurde im Jahr 1936 als Vorsignalgeber der Seewarte verwendet. Wer ihn heute mal anschauen möchte, dem sei ein Besuch im Deutschen Museum in München empfohlen. Dort ist er in der Funkabteilung ausgestellt. Generell ist heute die Verbreitung der Zeit ohne elektronische Medien nicht denkbar. So richtig los ging es dann aber erst im August 1970, als der Zeitzeichensender DCF-77 in Betrieb ging. Er steht in Mainflingen bei Frankfurt und bezieht sein Zeitzeichen von einer Cäsium-Normalzeituhr in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Wie der Name schon sagt, strahlt der Sender seitdem sein Signal auf einer Frequenz von 77,5 kHz mit einer Sendeleistung von 50 kW ab. Es kann im Umkreis von 1500 km empfangen und ausgewertet werden. Die Präzision der verwendeten Normalzeituhr liegt bei einer Abweichung von einer Sekunde in einer Million Jahren. Damit ist das DCF-77-Signal so genau, dass die mechanischen Schwankungen des Antennenmastes bei Sturm von einem Meter hin oder her schon Laufzeitunterschiede der Funkwellen im Nanosekundenbereich verursachen, die größer als die Uhrengenauigkeit sind. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass es diverse Rundfunksender gab und immer noch gibt, deren Trägerfrequenz mit einer Atomuhr gekoppelt ist und somit als hochgenaue Referenz dienen kann. Beispiele hierfür sind einige Mittel- und Langwellensender wie France Inter à Louis auf 162 kHz, BBC Radio 4 auf 198 kHz, Rundfunksender Polskie Radio 1 aus Lekurjawski auf 225 und Rai Uno aus Mailand, letzterer auf 900 kHz. Bis vor ein paar Jahren war hier auch noch der Langwellensender des Deutschlandfunks auf 153 kHz zu nennen. Dieser wurde allerdings abgebaut und ist seit 2015 nicht mehr in Betrieb. Eine interessante Posse betrifft den französischen Sender auf 162 kHz. Auch in unserem Nachbarland hat man die Lang- und Mittelwelle mittlerweile abgeschafft. Da aber die Referenzfrequenz des Senders Alouis nach wie vor für viele technische Anwendungen gebraucht wird, ist dort nur noch ein Geisterträger ohne Modulation zu hören. Naja, man könnte ja auch bei gleichem Aufwand nach wie vor die Modulation draufgeben, das würde nicht mehr kosten, aber so eigenartig sind manchmal die Denkweisen der Entscheidungsträger. Das sind oft Juristen und die haben vom Kern der Technik nicht viel Ahnung. So, nun wissen Sie, was und vor allem wie die Zeit geschlagen hat. Vielen Dank für das Interesse, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Fox Golf.
Just about to lose my mind. Well, I- Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Alle wichtigen Infos und natürlich die Prüfungsfragen. Hier könnt ihr in Ruhe die Theorie durchgehen und euch optimal vorbereiten. Aber das ist noch nicht alles. Für alle visuellen Lerner da draußen werden wir auf dem YouTube-Kanal DL2YMR spannende Videos passend zu den Lektionen veröffentlichen. Dort erwarten euch praxisnahe Erklärungen, Anwendungsbeispiele und noch viel mehr. Die Videos, an denen wir schon seit vielen Monaten arbeiten, werden ab Januar nach und nach auf dem YouTube-Kanal erscheinen. Startet auf www.50ohm.de und holt euch das schriftliche Rüstzeug. Schaut dann auf dem YouTube-Kanal vorbei und vertieft euer Wissen mit den passenden Videos. Das perfekte Duo, um Theorie und Praxis perfekt zu kombinieren. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen.
Sie hören Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Heute drehte sich viel um die Zeit. Das NTP-Zeitprotokoll sorgt dafür, dass unsere Computer stets richtig ticken und zahlreiche Zeitzeichensender verbreiten seit mehr als einem Jahrhundert ihre wichtige Information. Ja, und bei so viel Informationen rund um die Zeit muss nun auch noch genug Zeit sein für das Funkwetter, die Prognose für die Wellenausbreitung auf Kurzwelle. Und die kommt wie immer von Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Eine weitere Woche mit wirklich guten Ausbreitungsbedingungen liegt hinter uns und um es gleich vorwegzunehmen, es liegt eine weitere vor uns. Die Sonnenaktivität ist wieder angestiegen. Das Auf und Ab des solaren Flux geht in die nächste Runde. Von 135 solaren Fluxeinheiten kommend ging es hoch bis fast 190. Zwei stark fragmentierte aktive Regionen mit vielen kleinen Flecken waren die hauptsächlichen Treiber und seit Montag verzeichnen wir auch wieder mehrere M-Flares pro Tag, die in der Regel auch jeweils einen möglichen Dellinger-Effekt auslösen. Auf der sonnenbeschienenen Seite der Erde werden Kurzwellensignale dann für einige Minuten bis zu einer Stunde teils deutlich bedämpft. Je tiefer die Frequenz und je energiereicher das Flare, desto stärker ist dieser Effekt. Nur bei den ganz starken Flares der oberen M- und der X-Klasse sind auch 20 bis 10 Meter dabei spürbar betroffen. Jetzt fragt man sich, warum geht es dauernd rauf und runter? Das hat auch mit der Sonnenrotation zu tun, die dafür sorgt, dass aktive Regionen laufend am östlichen Sonnenrand auftauchen und am westlichen wieder aus dem Sichtfeld verschwinden. Aber warum eiert unser Zentralgestirn dann und hat scheinbar zwei ungleiche Hälften? Wenn wir uns die letzten Maxima anschauen, dann zeigen die zumindest dasselbe Bild. Es ist also keine Besonderheit unseres aktuellen Zyklus. Im Bereich des Maximums pumpt die Aktivität der Sonne tatsächlich mit einer Periode von 2 bis 4 Wochen. Mit Blick auf die Kurzwelle könnte uns das fast egal sein, denn bei einem solaren Flux über 120 Einheiten öffnet üblicherweise das 10-Meter-Band und noch mehr Sonnenaktivität sorgt dann für längere Öffnungszeiten am Abend, denn je stärker die Ionisation über unseren Köpfen ist, desto länger dauert es auch, bis sich das wieder abbaut. Um das 6-Meter-Band sicher öffnen zu lassen, muss die Aktivität ein ganzes Eck höher liegen. Da sollte es schon deutlich über 200 Einheiten gehen und da waren wir beim letzten Zyklus leider gar nicht und dieses Mal auch nicht. Vielleicht noch nicht. Nächste Woche jedenfalls recht sicher nicht, denn die 200 Einheiten sind weiter eine kaum überwindbare Grenze und der nächste Abwärtstrend zeichnet sich bereits ab. Allerdings haben wir mit der aktiven Region 35-76 im Moment eine ebenso komplexe wie monströse Fleckengruppe auf der uns zugewandten Sonnenseite, die X-Flare-Potenzial hat und wenn das eintritt, das Spiel massiv beeinflussen wird. Und am Sonnenrand wird Anfang der Woche mindestens eine weitere sehr potente aktive Region auftauchen. Das Erdmagnetfeld war letzte Woche fast schon zu ruhig für die Zeit um das Maximum, da waren tatsächlich ein paar Perioden mit einem K-Index von 0 dabei. Zumindest auf kurze Sicht dürfte das so weitergehen. Das ruhige Magnetfeld sorgt für geringe Dämpfungswerte und damit laute DX-Signale. Die Muff steigt tagsüber wieder bis knapp 40 MHz. Das 20-Meter-Band hält nach Sonnenuntergang teilweise schon fast 4 weitere Stunden durch und nachts reicht es auch weiterhin recht zuverlässig für 30 Meter. Tja, die Zeit. 1, 2, 3 im Sauseschritt eilt die Zeit. Wir eilen mit. Reimte dereinst Wilhelm Busch. Am Ablauf der Zeit können wir nichts ändern, das ist jedem klar. Aber wir können sie nutzen, zum Beispiel zum Funken, gerade jetzt bei den guten Bedingungen. Viel Spaß dabei und good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss. Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.